Wer in Erfurt und Umgebung an seinem Radio dreht, kann jetzt ein ganz neues Programm empfangen. Radio Frei kommt seit dem 6. Oktober über den Äther.
Ich kenne keiner, kennt das nicht, das Radio Frei.
Der Name Kickerkeller, der ist schon immer da. Das ist Tradition, den haben wir gelassen.
Das ist ein lokaler Radiosender von Erfurt.
Genauso wie der andere Raum dann auch Sortierung heißen wird. Das lassen wir auch so, weil das einfach schön ist.
20 Jahre Kickerkeller und 35 Jahre Radio Frei.
Kommt zu unserem Geburtstagswochenende vom 26. bis zum 28. September in den Hof der Johannesstraße 156.
Konzerte,
Live-Sendungen,
Impro-Theater,
Stand-Up-Comedy,
Silent Disco. Mehr Infos unter radiofrei.de oder clubhaus-kickerkeller.de und bei Social Media.
Radio Frei 96,2.
Wutpilger, Streifzüge.
Ich hörte sagen.
Fragmente aus Politik und Kultur.
Diese Radiosendung will einen Ausflug in italienische Bewegungsgeschichte unternehmen. Es soll in der kommenden Stunde um die Geschichte antifaschistischer Bewegungen in Italien zwischen 1921 und 1945 gehen. Zum einen sollen die Arditi del Popolo in den Blick genommen werden, die erste bewaffnete antifaschistische Bewegung in Italien, die von 1921 bis 1922 existierte. Zum anderen soll es um die Resistenza bzw. die Partisanenbewegung gehen, die sich ab 1943 bahnbrach. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge steht dabei in Verbindung zu einem Ereignis, auf das bereits die letzten beiden Ausgaben dieser Sendereihe ausgerichtet waren. Das Kantine-Festival in Chemnitz. Das Kantine-Festival ist eine selbstorganisierte Veranstaltungswoche, die einmal im Jahr gesellschaftskritische Themen in den Fokus nimmt und in einer alten Schulkantine stattfindet. In diesem Jahr fand das Festival in der Woche vom 21. bis zum 26. Juli statt, stand unter dem Titel Kantine Arditi und beschäftigte sich mit Faschismus und Antifaschismus. Es sollte darum gehen, verschiedene Ansätze von Faschismustheorien zu diskutieren und auf ihre Tauglichkeit für eine Analyse der Gegenwart zu überprüfen. Der Titel Kantine Arditi ist sicherlich erklärungsbedürftig. Die Arditi, das waren einerseits die königlichen Elite-Sturmtruppen der italienischen königlichen Armee im Ersten Weltkrieg. Aus ihnen entstand nach dem Krieg eine Art Veteranenbewegung, die das politische Geschehen im Nachkriegsitalien mitbestimmte und die ein Bestandteil der aufsteigenden faschistischen Bewegung wurde. Es gab allerdings auch eine Abspaltung dieser Arditi, die Arditi del Popolo, die sich gegen den Faschismus wandten. Auf der Cantina Arditi fand nun ein Gespräch über die Geschichte der Arditi del Popolo und der Partisanenbewegung statt, zusammen mit Johanna Wintermantel und Mario Cravallo. Ich habe dieses Gespräch moderiert und es für diese Ausgabe von Wutpilger Streifzüge bearbeitet. Es geht in der kommenden Stunde um den frühen Antifaschismus in Italien, um die Frage, warum es zwischen 1922 und 1943 keinen nennenswerten antifaschistischen Widerstand in Italien gegeben hat, um den politischen Charakter der Partisanenbewegung und um die Frage, auf welche Weise die Arditi del Popolo und die Resistenza in einen nationalen Mythos des Nachkriegsitalien eingegangen sind. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Johanna Wintermantel lebt in Freiburg und ist Journalistin. Sie schreibt unter anderem für die Zeitschrift Informationszentrum Dritte Welt, außerdem ist sie Redakteurin bei Radio Dreieckland. Sie ist Übersetzerin des Buches Aditi del Popolo, der erste bewaffnete Widerstand gegen den Faschismus in Italien 1921 bis 22 von Andreas Daid. Mario Cravallo lebt in Halle an der Saale. Er ist Aktivist und arbeitet im gewerkschaftlichen Bereich. Er ist Mitherausgeber des Fanzines Trümmerspiele, das versucht, insurrektionalistische und mutualistische Ansätze zu verbinden und in dem immer wieder Spuren des italienischen Linksradikalismus zu finden sind. Am Samstag, dem 26. Juli 2025, habe ich mit Ihnen auf der Cantina Arditi in Chemnitz gesprochen und beide nach dem Ursprung Ihres Interesses für die Geschichte Italiens gefragt.
Genau, mein Interesse, also ich muss sagen, es ist, glaube ich, ein persönliches, ziemlich zufällig gewachsenes, was sich einfach aus einer wachsenden Verbindung zu Italien ergeben hat. Was mich fasziniert hat an italienischer Geschichte und besonders halt an italienischer linker Geschichte und antifaschistischer Geschichte, dass es diese Traditionslinien gibt und dass die sich so vielfältig ausdrücken. Also was glaube ich, ich würde mal unterstellen, vielen deutschen Linken irgendwie fehlt. Mario hat es gerade kurz auch, wir haben es kurz angesprochen, so diese Verbindung über Generationen hinweg, dass Leute sich eben schon auf ihre Eltern, Großeltern, Bekannten berufen können und mindestens bis ins 19. Jahrhundert hinein, je nachdem irgendwie da ArbeiterInnen-Geschichte zutage kommt, die sich so nach und nach auswirkt. Ich weiß nicht, ob bis heute leider, aber bis in die Resistenza rein, bis in die 70er, 80er Jahre hinein auf jeden Fall. Und da Traditionen eben auch, also eine soziale Bewegung praktisch die andere irgendwie zu inspirieren scheint. Und dass das auch so vielfältig ist in verschiedenen Lebensbereichen, sei es im Kunst- oder kulturellen Bereich, alltagsgeschichtlich, mit neuen Traditionen, die aber nicht völlig erfunden scheinen, sondern eben aus historischen linken Ereignissen entstehen. Also so eine reichhaltige linke Geschichte, die ich vielleicht mit einem bisschen romantisierenden Blick aber doch in Italien gefunden habe, in Deutschland nicht.
Also diesen romantisierenden Blick teile ich und den habe ich eigentlich schon immer gehabt. Ich komme aus der südlichsten Stadt Italiens, aus München, und da war irgendwie dieses Interesse immer schon recht natürlich vorhanden. Ich glaube, was Sie sagen jetzt an dem Thema Resistenz ist schon nochmal sehr spannend, das ist eigentlich, dass sozusagen der italienische Fall ja scheinbar entgegengesetzt wirkt zum deutschen Fall. Also der deutsche Fall hat 45 die bedingungslose Kapitulation und einen Strukturbruch gegenüber dem nationalsozialistischen Staat und daraus sozusagen eine Selbsterklärung der Geläuterten, also der Entnazifizierten, der Geläuterten, und daraus resultiert die Westbindung und die Vergangenheitsbewältigung, also sozusagen ein neues nationales Narrativ, was sich dann im Laufe der Bonner Republik durchsetzt, und demgegenüber halt in Italien der entgegengesetzte Fall, also eine Narration, eine nationale Selbstnarration der Selbstbefreiung in der Resistenza, ein vom antifaschistischen Konsens der im Widerstand sich befindenden Parteien einen gründenden neuen republikanischen italienischen Staat. Und beides führt aber eigentlich in gewisser Weise dazu, dass so eine Unwissenheit oder ein Desinteresse daran besteht, tatsächlich sozusagen das Nachleben des Faschismus in den postfaschistischen, postnationalsozialistischen Gesellschaften sich eigentlich anzuschauen.
Du hast jetzt schon das Nachleben des Faschismus angesprochen, um ja so ein bisschen Schritt für Schritt vorzugehen. Es ist sicher gut, sich erstmal das Vorleben des Faschismus in Italien anzugucken. Und ich denke, für die faschistische Bewegung als eine internationale Bewegung ist ja ein Verständnis des Ersten Weltkriegs von zentraler Bedeutung, und das trifft auch insbesondere auf Italien zu. Und würde Johanna vielleicht erstmal fragen, also für uns jetzt so vor dem deutschen Hintergrund stellt sich ja vielleicht so ein bisschen die Frage, wie kann man es mit der Weimarer Republik begreifen? Also das ist eine Zwischenkriegszeit ja quasi. Wie hat sich das in Italien dargestellt? Also was waren politische, soziale Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg in Italien?
Da würde ich sagen, es gibt so eine scheinbar entgegengesetzte Situation, weil Italien zu den Siegermächten gehört hat, aber eine scheinbar entgegengesetzte Situation. Italien ist spät in den Krieg eingetreten, der Kriegseintritt war umstritten, und ich sage das deswegen, weil das dann auch noch eine Rolle spielen wird für die verschiedenen politischen Weichenstellungen für und gegen den Faschismus später. Und der Krieg hat natürlich tiefe Spuren hinterlassen, Traumatisierung, Verwundungen, aber auch die schon erwähnten Veteranenbewegungen, die einfach sehr stark waren, eine militarisierte Gesellschaft in dem Sinn von Militarisierung, die natürlich irgendwie mental durchdringend ist, aber auch so ganz physisch, es lagen viele Waffen rum, sowohl bei späteren Faschisten als auch AntifaschistInnen. Und Antifaschisten, muss ich in dem Fall sagen, genau, früheren Soldaten. Und gleichzeitig gab es zwei Stränge. Es gab eine Diskussion über die Kriegsfolgen für Italien, weil eben Italien hatte zu den Siegermächten gehört und die Nationalisten erwarteten dann, dass Italien glorreich Geländegewinne machen würde. Und das war dann mit den Friedensverträgen dann doch nicht ganz so weit her wie erwartet. Und deswegen gab es so ein bisschen parallel vielleicht zu deutschen Dolchstoßlegende oder so, gab es da die Rede von der Vittoria Mutilata, vom verstümmelten Sieg, weil eben die gerade die Gebiete im Osten, die im italienischen Fall eben das angrenzende Jugoslawien bezeichnen, die und auch die ja, auch andere koloniale Territorien nicht so errungen wurden wie erwartet. Also da gab es auch so ein Missfallen und eine Ressentimentstimmung, die vielleicht durchaus ein bisschen mit Deutschland vergleichbar war und schließlich große soziale Verwerfung. Also ganz wichtige Vorgeschichte zu dann den folgenden Auseinandersetzungen und zum Aufstieg des Faschismus ist das Biennio Rosso, direkt an Krieg anschließend die zwei roten Jahren oder das rote Doppeljahr, wo es Fabrikkämpfe gab, starke Streiks und eben starke soziale Auseinandersetzungen, auch beflügelt durch Kräfte, die im Krieg, also es gab durchaus linke Kriegsbefürworter, die im Krieg eine Chance auf eine revolutionäre Wendung gesehen hatten, die kam nicht. Und dann hat man aber trotzdem die Kämpfe fortgeführt und natürlich auch einfach, weil Armut vorherrschte und so. Also große soziale Auseinandersetzungen, die allerdings nicht zu einem revolutionären Punkt führten, auch ohne den Faschismus nicht dahin geführt hätten.
Ja. Jetzt hast du diese roten Jahre angesprochen, 1919, 1920, die ja viele als eine revolutionäre Situation gedeutet haben, aber es ist nicht zu einer kommunistischen, sozialistischen Revolution gekommen. Das sind diese beiden Jahre, 1919, 1920 und dann sehen wir, dass im Sommer 1921 diese Arditi del Popolo gründen. Um zu verstehen, was das für eine Gruppierung war, ist es ja vielleicht nochmal wichtig, einen Blick drauf zu werfen, was waren eigentlich die Arditi? Also das ist ja vielleicht nochmal so ein kleiner Schritt zurück in den Krieg. Also was waren die Arditi und was sind sie nach dem Krieg auch geworden?
Genau, die Arditi heißt wörtlich die Kühnen, die Tapferen. Und du hast vorhin schon kurz gesagt, es waren so Stoßtrupps, Sturmtrupps, ich glaube sogar nach deutschem Vorbild. Also das waren so Eliteeinheiten, die vorgestürmt sind, um die feindlichen Linien zu durchbrechen. Und das war natürlich dann so eine Auswahl an Soldaten, die dafür genommen wurden. Ich weiß darüber nicht so viel, aber es war wohl so eine Mischung aus ebenso arrivierten Elitesoldaten, aber auch einfach Leuten, die teilweise sonst nicht so richtig wussten, also die nichts zu verlieren hatten, so, die dann diesen Job übernommen hatten. Und genau, die haben halt eine wichtige Rolle in diesen Grabenkämpfen des Ersten Weltkriegs gespielt und haben sich dann eben nach dem Krieg auch als Veteranenorganisation verfestigt oder formiert. Als die Arditi d'Italia, die erstmal auch genau so eine nationalistische Einstellung durchaus im Ganzen hatten und teilweise auch dem Faschismus zugeneigt haben.
Und ich glaube, was ja für diese Bewegung oder für diese Veteranenbewegung dann ja irgendwie entscheidend ist, ist irgendwie so das Gefühl, dass man im Krieg Teil der Elite war und irgendwie zu denen gehört hat, die halt sozusagen mit dem Sieg errungen haben quasi und dann ja aber das Gefühl, nach dem Krieg so erniedrigt zu sein und auf einmal nicht mehr diese Bedeutung zu haben. Und da ist ja vielleicht auch wieder so ein bisschen so der Vergleich mit der Weimarer Republik, dass auch da ja dieses Freikorps-Milieu vielleicht ähnlich ausgerichtet war, nämlich auch die Unfähigkeit, ins zivile Leben zurückzukehren und durch dieses Gefühl aber so an so einer kriegerischen Option ja festhalten zu wollen und einer Wiederaufnahme des Krieges sogar.
Ja, interessanterweise hat diese Erfahrung, die du beschreibst, auch so zu gegensätzlichen Reaktionen und zu gegensätzlichen Veteranenorganisationen sozusagen geführt. Es gab diese Arditi, die eben, oder auch andere Veteranenorganisationen, die genau eben diesen tiefen Fall erlebt haben und an dieser Kriegsoption sozusagen festgehalten haben. Es gab aber auch solche Organisationen wie die Lega Proletaria, so eine Organisation von Kriegsinvaliden, Witwen, Waisen, also der ganze Name ist ganz lang, eine proletarische Invalidenorganisation und Opferorganisation, die ebenfalls aus dieser Kriegserfahrung entstanden ist und die auch später in die Arditi del Popolo sehr stark einfließen wird, aus der ja auch nicht wirklich gegensätzlichen Erfahrung, aber nicht halt mit dem Fazit, wir halten am Krieg fest, sondern eher so nie wieder, aber genau eben auch durch diesen tiefen Fall motiviert. Aber genau diese Erniedrigung spielt auf jeden Fall eine Rolle auch.
Jetzt haben wir im Sommer 1921 die Gründung der Arditi del Popolo. Ihr seht hier im Hintergrund auch eines der Symbole der Arditi del Popolo. Also das ist eine Axt, die das faschistische Rutenbündel zerhackt. Das ist irgendwie so ganz interessant, weil ja die Axt ist ja sowohl Teil dieses Rutenbündels, aber hier ist sie dann nochmal sozusagen eine eigenständige Kraft, die dann wiederum dieses Rutenbündel zerschlägt. Wenn wir genau das hören, Sommer 1921, was sind denn die konkreten Hintergründe dafür, dass sich diese Gruppierung gegründet hat?
Ich kann dazu gar nicht furchtbar viel sagen.
Ganz kurz, um das auch nochmal zum Reißen,
war das
Projekt vom italienischen Dichter Gabriele D'Annunzio, der
Freunde des Mussolinis
war, aber gleichzeitig auch Rivale,
die, glaube ich, auch italienischer ein
Intellektueller, hochangesehen, Nationaldichter.
Und heute in der römischen Sektion, also da spielt vor allem die römische Sektion,
Kanon der italienischen Schulliteratur und so weiter. Und dieser D'Annunzio hatte auch als Kämpfer im Ersten Weltkrieg sich mit dem Friedensverträgen von Versailles 1918 nicht zufrieden gegeben.
Die soziale Frage im Blick gehalten haben und an dieser Frage
Entstehungsmoment
haben sich die Arditi d'Italia zunehmend, da gab es dann so verschiedene Versammlungen, zunehmend
zerrieben
und es gab dann eine Abspaltung unter Arno Secondari,
das heißt,
das war eben auch ein ehemaliger,
beendet war. Italien ausgezeichneter hat formal
Ardito,
der auch durch die Arditi,
eher so eine sozialrevolutionäre Linie vertreten hat,
entscheidend und mit zurückgeschlagen haben
dann die Arditi d'Italia
und diese nach Hause, nicht nur die Spezialeinheiten, sondern alle Militärs aus einem extrem verlustreichen Krieg,
der
auf dem Schlachtfeld gewonnen wurde.
Del Popolo sind daraus dem Namen nach entstanden. Tatsächlich, da kommen wir bestimmt später noch dazu,
gibt es da Zuflüsse
auch aus vielen anderen Gruppierungen.
Die umstrittenen Regionen an der Adriaküste, also weite Teile von dem heutigen Istrien bis runter nach Dalmatien, wurden Italien nicht zugesprochen.
Ein
Italien
wichtiger
hat
Anlass Südtirol war ja
bekommen
auch
als kleinen Kompromiss. Das hat aber irgendwie nicht gereicht. Das war eigentlich
also diese
als Selbstverständlichkeit angesehen worden.
Und die Gebietsgewinne waren eben nicht so groß, als wie erwartet.
Das heißt, es gab eine massive Enttäuschung
von den italienischen Kriegsbefürwortern,
die
mit
dem
Credo aus dem Krieg gegen
auf der Schlacht gewonnen zu haben
und dafür nicht ordentlich belohnt worden zu sein. Und so zu organisieren,
D'Annunzio war jetzt der
militärisch auch, dass wir dem etwas entgegensetzen können.
Intellektuelle, der ein großer Verfechter dieses Kriegs war, der dieses Gefühl als erster so richtig greifbar gemacht hat, ausformuliert hat und damit agitiert hat, damit Politik gemacht hat.
Er
sprach von der sogenannten Vittoria Mutilata, dem verstümmelten Sieg.
Ja, da nochmal zurück, da bin ich gerade an deiner Frage vorbeigeschrammt. Genau, das ist natürlich der eigentliche
genau diese Zwiespältigkeit von
extreme Gewalt, die eben in Folge oder zeitlich
Entwürdigung
in Folge dieser roten zwei Jahre entstanden ist.
Nationalstolz ist ganz gut zusammenfasst.
Ein faschistischer Beobachter dieser Ereignisse,
der
hat es als
Haltung
präventive Konterrevolution bezeichnet, das, was die Faschisten dann
sein,
gemacht haben. Also obwohl diese Arbeiter in Kämpfe
zu sein,
gescheitert sind, haben die Faschisten
Besatzung
trotzdem
von Fiume,
versucht, die Arbeiterbewegung
Fiume,
dann noch ganz
heute
niederzumachen
ist
oder gerade deswegen.
Istrien,
und es gab dann sogenannte Strafexpeditionen, bei denen einfach Orte versammelt Orte der ArbeiterInnenbewegung
also
in ganz Italien angegriffen wurden. Also
dieses
nach faschistischem Modus, ihr habt bestimmt darüber auch schon in den letzten Tagen vielleicht auch so über die
italienischen
Kriegstechnik gesprochen, also mit Lastwagen, was damals was sehr Modernes war, sind die dann aus anderen Städten gekommen, so um unbekannt
das
zu
war
sein,
der Moment, in dem
gerade in ländliche, gerade in wehrlose Orte gegangen haben.
Gegen die liberale
die Arbeiterkammern, also so die
Regierung gegen das Königreich Italien selbst,
einfach zerstört,
auch nach dem Kriegsende, auch nach dem Waffenstillstand
und
den Friedensverträgen,
haben sie gedemütigt,
den Krieg sozusagen fortzuführen.
Und
er hat auf eigene Faust mit sehr wenigen Kämpfern, also am Anfang waren das ungefähr 2000 Freiwillige, Fiume
besetzt. Genau, das waren die Strafexpeditionen. Ich habe in einem Buch eine Zahl gefunden, dass in diesen Jahren, ich glaube, 1920
war das jetzt im politikwissenschaftlichen oder 20 bis 21 Sinne eine Republik, noch in einem emanzipatorischen Sinne wie frei, aber es war doch diese Idee, dass es da eine eigene Form von Staatlichkeit gab, die sich an diese Konvention, an das internationale Recht, aber auch an das liberale Italien
nicht halten musste. Reaktion
und in dieser Besetzung
da war dann
von
auch,
Fiume genau im September so bisschen, 1919 spielen die Aditi eben das
also
erste Mal auch nach dem Krieg
eine neue wahnsinnig Gesellschaft,
entscheidende Rolle. Also diese, das oder so, kämpferische, diese der kämpferische Ziele, Kern
in
dieser ganzen
getreten,
Besatzung. Ohne die ist das eigentlich nicht denkbar.
Denn einfach unmittelbar sich
macht hier ja einen ziemlich gewagten militärischen Schachzug oder einen paramilitärischen Schachzug, der sich eben gegen
genau,
die italienische Armee und gegen die internationale Gemeinschaft richtet. Das heißt, er hat eigentlich er hat kein stehendes Heer oder Ähnliches
zum
auf seiner Seite. Das Einzige, was er hat, sind eben
sagen,
diese paar Fanatiker,
die
von denen ein beachtlicher Teil eben
also
ehemalige Aditi sind aus dem Ersten Weltkrieg,
war,
die
hat sich da tatsächlich erst
kämpferisch beiseite stehen, aber, und das erscheint mir hier auch ganz wichtig, aus ideengeschichtlicher Perspektive, die einen
so
wahnsinnigen
Bereichen
revolutionären
wie dem
Elan mitbringen,
zum Beispiel
einen kriegerischen Elan.
Teilweise
also
mehrfach hin und
zum Großteil Menschen, die mit den Friedenszeiten überhaupt
also
nichts anfangen
haben sich die Lager erst herausgebildet und
Stellung
zu den Aditi, die waren
Elitetruppe,
auch
als besonders tapfere,
also
auch gut entlohnte, hoch anerkannte Kämpfer
gesagt,
während des Ersten Weltkriegs,
da hatte von
wird
ihnen
völlig
aus
konterkariert durch ihre Überflüssigkeit, ihre Nutzlosigkeit und ihre Randstellung in der Friedensgesellschaft des italienischen Königreichs.
Alle
nach Kriegsende 1918.
Sie haben vielleicht
das heißt, die Elite
so ein
aus der Schlacht
gemacht,
sozusagen ist eigentlich sowas wie der Bodensatz der Gesellschaft in den
aber auch
Friedenszeiten.
So, das war so eine
die,
Partei, die sich eben
die eigene Wahrnehmung da
geäußert hat, aber in Bezug
und
auf den Faschismus noch ein bisschen
diese Truppe ist eben
hat.
Ganz besonders interessiert daran, dass der Krieg irgendwie
Weltkrieg
weitergeht.
Die waren alle Potenzial der
also, dass,
Aditi
der sagen, ein Zustand des ständigen Kampfes
so
eigentlich eingerichtet wird und mit dem liberalen Kompromiss, mit dem Parlamentarismus,
auch
mit den internationalen Verträgen
aufgeräumt
wird.
Genau. Also
das Experiment von Fiume, das
war.
Wird bekannt
was
sein,
ich politisch interessant war, gerade auch
in
dem Buch von Andrea Staid, wo er auch so einige Flugblätter und Gedichte und sowas
Ende,
zu sehen sind,
dass
ich so das
Gefühl
habe,
das
ist ja schon eine andere Reaktion auf dieses zurückliegende
Kriegserlebnis, halt,
wie das halt irgendwie gesagt wird, man hat uns Krieg gebraucht als Soldaten und jetzt
man merkt, dass Mussolini auch sehr
eifersüchtig
ist.
Und das wendet man dann aber sozusagen gegen, also in den Aufstand gegen die Nachkriegsherren, ja, im Grunde. Also das ist ja schon, genau, also dann so
ja,
eine ganz
internationale
andere politische Reaktion eigentlich
Ansehen eigentlich, der es schafft,
ja,
da
also,
zu mobilisieren, während Mussolini zur gleichen Zeit
drauf, hat
versucht,
ein
irgendwie sich parteilich zu organisieren
gefehlt,
und da ganz
aber vielleicht
miese Rücksschläge einsteckt. Also insbesondere bei den ersten
also
Parlamentswahlen,
von
den
heute
Mussolini
war da doch noch
dann
ein
mit seiner jungen faschistischen Partei auf verschiedenen Listen antritt,
sozialrevolutionär
gibt absolut
doch
keinen Rückhalt und auch kein populäres Interesse an der faschistischen Bewegung.
Das
sind Wahlergebnisse in niedrigen, einstelligen Prozentbereich.
Ich hatte immer dieses Übersetzungsproblem,
wo man sich eigentlich
was
schon
sind das,
irgendwie
die Aditi des Volkes, damit ist meiner Meinung nach einfach so die,
also,
der ärmere Teil der Bevölkerung in einem weiten Sinne
Widerspruch zwischen
als solche
der
haben sie sich schon sehr bewusst erhoben
realen Einfluss,
und weil das eben zusammengeflossen
Bewegung
ist, so der einerseits der Erste Weltkrieg, aber auch
dieser Widerspruch
diese,
endet ein bisschen in dem Moment, in dem Fiume scheitert, die Aditi zurückkommen aus diesem
Kampf
Experiment
um beides, also
und
ein Kampf
das
gegen
Ganze
zum Beispiel die Großgrundbesitzer, die Faschisten bewaffnet haben, also die diese überlegene
also
Ausrüstung der Faschisten
Mussolini
kam nicht von ungefähr, sondern dass die wurde wohl tatsächlich
alles schafft es sich irgendwie
ja, Italien
zu
war
einigen
ja
unter dem Dach
geprägt,
der faschistischen
also teilweise immer noch und
Partei
eben von Großgrund
und mit dem Marsch auf Rom.
Das waren die Leute, die Faschisten bewaffnet haben.
Viele Historiker
und damit
sprechen
war
davon,
der
dass
Kampf
Fiume
gegen
sich
die
auf dem italienischen
Kampf gegen die
italienische
Chefs,
Kernland
gegen die
da
herrschende
wiederholt,
Klasse.
Nur eben mit dem
und
anderen
diese
Ausgang.
Hat sich, glaube ich, auf
aber
im
Marsch auf Rom merkt man dann, dass diese Kräfte
also scheint sich irgendwie so ein bisschen von selber ergeben zu haben durch diese soziale und politische
innerhalb der
Zusammensetzung
Bewegung,
auch, weil da eben viele Leute dabei waren, die
die tatsächlich auch denunzianischen schon. Reaktionären genau,
die,
Elemente
die waren nicht festgelegt auf als Parteien, aber
Mussolini
die schon aus Parteien kamen.
Parteistrategen und den ehemaligen Sozialisten, als auch, und dazu komme ich später nochmal,
aus den ärmeren Schichten kamen.
Verrückten Avantgardisten, Künstler, besonders Marinetti ist hier zu nennen, als Vertreter des Futurismus, die dem Ganzen nochmal so einen eigenen Glanz verleihen.
Ich habe es schon angesprochen, indem du gesagt hast, dass die Kommunisten so ein bisschen skeptisch waren und gesagt haben, eigentlich fehlt bei diesen Arditi del Popo so ein klares revolutionäres Klassenbewusstsein und eine davon abgeleitete Zielstellung. Und genau, da wollte ich nur nochmal nachfragen, wie du das Verhältnis einschätzen würdest. Also, weil du ja gesagt hast, es war eine parteiübergreifende Organisation und andererseits, genau, kennen wir ja in Italien vielleicht auch wieder ähnlich wie in Deutschland, dass wir halt diese große Sozialdemokratie haben und dann sozusagen die Abspaltung der kommunistischen Partei, die sich dann im Laufe der Jahre zunehmend an Moskau auch ausrichtet. Genau, wie war das Verhältnis zu den anderen Teilen der Arbeiterbewegung?
Genau, ich fange mal mit den Kommunisten, also mit der kommunistischen Partei an. Es war eben so ein, also genau, es scheint so ein, erstens gab es so ein bisschen Meinungsbildung innerhalb der Partei, die nochmal zum Negativen sich entwickelt hat. Am Anfang waren auch Parteigrößen wie Antonio Gramsci, waren eher positiv den Arditi del Popolo gegenüber eingestellt, allerdings nicht alle, also haben das eher begrüßt. Er hat dann später so ein bisschen diese Position, glaube ich, relativiert. Aber vor allem andererseits war es eben ein Unterschied zwischen Parteiführung und Basis. Und in Italien ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass die Geschichte und die politische Organisierung, ich glaube, ich würde sagen, bis heute sehr viel auf Städteebene passiert. Also jede Stadt, das ist, glaube ich, auch eins von den Sachen, die mich fasziniert hat, ihren kleinen, auch linken politischen Mikrokosmos. Und der war sehr prägend und der war eigentlich prägender, als was jetzt die Muttersektion in Rom so denkt oder die Parteiführung in Rom, je nachdem, um wen es ging. Und wenn halt in einer Stadt die revolutionären Syndikalisten prägend waren, dann haben die auch entschieden, wie sie zu den Arditi del Popolo stehen, sind vielleicht beigetreten oder nicht. Das Gleiche eben auch zum Beispiel für die Kommunisten oder die Sozialisten. Und an der Parteibasis gab es wohl anfangs einen sehr großen Zuspruch. Wenn ich sage sehr groß, ist es alles relativ. Also in diesen Hochzeiten sollen so 20.000 Mitglieder existiert haben, also in ganz Italien. Es gab da natürlich ein breites Umfeld, aber das ist jetzt auch nicht, ja, also es sind trotzdem jetzt Zahlen, die sich im Rahmen halten. Genau, aber auf der Basis sind viele auch Kommunisten, auch junge Kommunisten beigetreten, wurden dann aber von der Partei zur Ordnung gerufen. Und aber gerade dadurch, dass es verschiedene Proklamationen der kommunistischen Partei gab, dass sie jetzt endlich mal, dass sie jetzt sich distanzieren sollen, sieht man, dass an der Basis eben der Zuspruch groß war und dass auch da viele festgehalten haben. Das Problem war der kommunistischen Partei erstens eben diese fehlende revolutionäre Perspektive. Die Arditi wollten einfach nur so eine Selbstverteidigung und haben sich damit zufriedengestellt. Dann sollte natürlich die kommunistische Partei die Führung behalten und die Arditi waren sowas Diffuses, die sich dem entzogen haben und sie waren auch ein bisschen dubios. Und da muss man sagen, ja, das stimmt. Also eben, die kamen aus diesen Kriegs-Arditi, aus den Arditi d'Italia, die kamen aus so einer Anhängerschaft von Gabriele D'Annunzio, diesem, sagt wahrscheinlich vielen von euch was, so ein Dichter, der auch profaschistisch war und eine sehr schillernde Figur, aber auf jeden Fall fragwürdig, zu Recht wahrscheinlich aus kommunistischen Augen. Genau, also den Arditi war nicht zu trauen. Und deswegen hat die kommunistische Partei halt nach und nach durchgesetzt, dass ihre Leute da rausgehen und dass sie eigene Organisationen gründen. Aber damit ist eben diese Einheitsfront, die Arditi hätten sein sollen, sozusagen geplatzt. Und tatsächlich war die italienische kommunistische Partei damit auch ein bisschen im Zwist mit Moskau, weil da eigentlich die Losung eher war, sie sollten eine Einheitsfront bilden. Lenin hat die Gründung der Arditi sehr begrüßt, genau, und hat es eigentlich anders gesehen.
Jetzt bestand ja die konkrete Praxis der Arditi del Popolo darin, die Angriffe der Faschisten auf die Institutionen der Arbeiterbewegung zurückzuschlagen. Und es war ja mal mehr, mal weniger erfolgreich. Also in Parma war es ja zum Beispiel erfolgreich, wo sozusagen der Angriff halt militärisch zurückgeschlagen werden konnte. Jetzt fällt ja aber auf, wenn man den Titel des Buches von Andreas Daid sich anguckt, dass so dieses Wirken der Aditi del Popolo auf diese beiden Jahre 1921 und 22 halt beschränkt ist. Wie kommt das denn zustande und wie kann man sich den schnellen Niedergang dieser Bewegung erklären?
Es war ein wahnsinniges Strohfeuer. Also ich muss es selber immer wieder lesen, um es zu glauben, wie schnell das ging. Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor war tatsächlich diese mangelnde Unterstützung. Ich habe gerade eben total die Sozialistische Partei unterschlagen. Ich unterschlage jetzt gleich auch mal, dass die sich noch mal gespalten hatte. Da gab es auch zwei Versionen und so. Aber die Sozialisten wiederum waren so auf Reformbefriedungskurs. Das sage ich jetzt einfach nur ganz kurz. Die wollten den Faschismus eher entwaffnen durch... Ja, das klingt, erinnert vielleicht ein bisschen an heute, nur passiver Widerstand, nur ruhig verhalten, dann wird sich das schon totlaufen. Und es gab dann auch unter sozialistischer Regierung noch, was ziemlich, glaube ich, Auswirkungen hatte. Es gab so einen Befriedungspakt mit Mussolini eben auf dieser Linie, bei dem eben alle Zivilisten im Prinzip ihre Waffen abgeben sollten und nicht mehr mit Waffen rumlaufen durften. Und wie das so ist, also auch das erinnert sehr an heute, das hat halt die Linken getroffen oder die Antifaschisten. Also die Faschisten hatten irgendwie dann immer noch Waffen, die Antifaschisten halt nicht oder sehr viel weniger. Also die Kommunisten haben ihre Unterstützung entzogen, die Sozialisten haben die Unterstützung entzogen, die Anarchisten waren doch eher pro Aditi, aber die waren sehr klein, heterogen, minoritär. Und die Faschisten waren halt sehr gut ausgestattet. Und ich glaube, das waren eigentlich einfach die Faktoren, dass das nur sehr kurz funktioniert hat. Eben dieser Befriedungspakt kam dann auch sehr schnell, ich glaube im Herbst 21. Und die Aditi sind wirklich im Juni gegründet. Im Anfang Juli gab es eine riesige Demonstration in Rom, eine antifaschistische mit 50.000 Teilnehmern, die sehr gut wahrgenommen wurde. Dann gab es verschiedene Erfolge, Faschisten zurückzuschlagen bei versuchten Angriffen in verschiedenen italienischen Städten. Und dann aber zum Herbst 21 hin, also binnen weniger Monate, war die Bewegung schon wieder stark im Rückgang. Eben gab es die Spaltungen und die Entwaffnung und die Rückschläge. Und 22 waren eigentlich nur noch so letzte Abwehrkräfte und Abwehrkämpfe. Und bis 24 haben dann noch welche im Untergrund agiert und dann haben sie sich offiziell aufgelöst. Das ist ja natürlich auch Herbst 22 Mussolini. Dann fand der Marsch auf Rom statt und er war eben offiziell an der Macht. Dann war es eigentlich schon zu spät.
Ich würde jetzt zur Resistenza übergehen. Zur Resistenza. Ich glaube, dass wir sozusagen da tatsächlich so ein bisschen so einen Sprung machen müssen, weil wir so diese, also alles, was für das Verständnis wichtig ist, die verschiedenen Phasen des Faschismus nach der Machtergreifung und auch vielleicht die Kompromisse, die der Faschismus mehr oder weniger eingeht und wie sich das Ganze dann entwickelt und auch im Zweiten Weltkrieg. Genau, das müssen wir so ein bisschen überspringen, aber trotzdem gibt es ja einen Übergang, der vielleicht ganz aufschlussreich ist, nämlich, dass wenn die Aditi del Popolo bis 1922 ungefähr gewirkt haben, ist ja sozusagen dieses Erstarken einer antifaschistischen Bewegung erst wieder ab 1943 rumgibt. Sicherlich gab es dazwischen auch was, aber das ist erst, was man, wenn man so Zusammenfassung liest, fällt es erstmal ins Auge, dass es da irgendwie sozusagen einen Abstand gibt. Und ich würde dich, Valentin, fragen, wie kommt dieser Eindruck zustande?
Also es bleibt wenig übrig sozusagen vom antifaschistischen Widerstand vor der Machtübertragung an die Faschisten 1922. Vielleicht fürs Verständnis ist zum einen wichtig, dass die Machtdurchsetzung der Faschisten wesentlich langsamer sich vollzieht als in Deutschland. In Deutschland geht das ja sozusagen ruckzuck, Reichstagsbrandverordnung, dann Ermächtigungsgesetz und spätestens mit dem sogenannten Röhmputsch 1934 ist ja sozusagen der totalitäre Staat errichtet. Und in Italien gibt es wesentlich länger auch Möglichkeiten mehr oder weniger demokratischen Protestes dagegen. Es gibt noch demokratische Parteien, die bestehen auch noch weiter. Das ändert sich eigentlich erst 26 mit der sogenannten Matteotti-Krise, als der Führer der Sozialisten, der hält eine Rede im Parlament gegen die faschistische Gewalt und wird daraufhin von Schlägertrupps entführt, ermordet. Mussolini gesteht das auch öffentlich ein und daraufhin zerbricht sozusagen wirklich viel entscheiden konnten die nicht mehr, aber sozusagen so eine demokratische Öffentlichkeit, die daneben noch besteht. Und dann gibt es sozusagen ja danach eigentlich sozusagen die sogenannten Jahre des Konsenses, Wort von Renzo De Felice, ein Historiker, den man nicht unbedingt empfehlen kann, aber das trifft er eigentlich ganz gut, weil sozusagen die Verbindung aus einerseits einer sehr effektiv arbeitenden Geheimpolizei, sogenannten OFRA, die damals sozusagen das Maß der Dinge im europäischen Maßstab ist bei der Bekämpfung von Opposition. Also Himmler ist immer neidisch auf die italienische Polizei und sagt dann immer so seinen eigenen Gestapo-Führern, ja, wir müssen es wie mit den Italienern machen. Das kann nicht sein, dass die Italiener da besser sind wie wir. Also einerseits das, die schaffen es sehr effektiv, Führungspersonen rauszuziehen, und andererseits aber auch eine enorme Integrationsleistung, die das faschistische Regime vollzieht, durch sozusagen einen Einschluss von breiten Gesellschaften in faschistische Massenorganisationen, also dopo lavoro, nach Feierabend, also wo sozusagen, ja, Vergleiche mit Kraft durch Freude im deutschen Fall, oder sozusagen die Balilla, die Jugendorganisation der Faschisten. Diese verschiedenen Organisationen sind 2/3 der italienischen Bevölkerung Mitglied. Jetzt ist, okay. Also 2/3 davon sind so ein Teil des faschistischen Organisationen, und es besteht einfach ein Konsens. Und dieser Konsens zerbricht eigentlich 43 oder in Reaktion auf die Kriegswende 42 und wie sie sozusagen in Italien verarbeitet wird. Ich versuche gerade 3 Fragen zusammenzufassen, das ist so ein bisschen schematisch, aber also grundsätzlich ist der Krieg natürlich für so ein faschistisches Projekt auf einer ideologischen Ebene wahnsinnig entscheidend, und zwar auch ein Eroberungskrieg. Also der italienische Faschismus hat einen Gedanken des Mare Nostrums, also man will die dominierende Mittelmeermacht sein, beteiligt sich deswegen an einem sehr, sehr grausamen Kolonialkrieg ab 1930 im heutigen Äthiopien, und tut eben im Zuge der nationalsozialistischen Eroberungspolitik 1940 Griechenland angreifen, was fürchterlich scheitert, solange bis die Wehrmacht sozusagen zur Unterstützung reinrückt. Beteiligt sich aber auch sozusagen danach mit verschiedenen Divisionen auch am Krieg im Osten oder auch in Afrika. Und Italien spielt dort nicht unbedingt eine sehr gute Rolle und wird, also sozusagen, die scheitern sehr oft, die haben sehr großes Selbstbewusstsein, aber können sich militärisch selten durchsetzen. Und das sorgt eigentlich für so eine Legitimationskrise dieses imperialistischen Projekts innerhalb der eigenen Gesellschaft. Und es sorgt aber auch dafür, dass die Versorgungslage einbricht, dass es zu Hungerrevolten kommt. Und dann passiert eben sozusagen der Sturz Mussolini nicht ab 43 dann, weil sozusagen 42 gelingt es den Alliierten beim El Alamein in Nordafrika sozusagen die Schlacht zu gewinnen und da die Deutschen und Italiener zurückzubringen. Das ermöglicht es ihnen, eine zweite Front im Westen bzw. im Süden in Sizilien zu eröffnen. Also die Amerikaner landen am April 43 in Sizilien und setzen dann relativ zügig nach Salerno über. Und die Verbindung aus sozusagen, oder dieser Polikrise, militärischer Misserfolg, Versorgungskrise und eigentlich sozusagen dieser Landung der Alliierten im Süden sorgt eigentlich dafür, dass sich sozusagen Mussolini nicht mehr in der Macht halten kann. Und die Koalition, die ihn an die Macht gebracht hatte, also alte Eliten mit Straßengewalt, diese Koalition zerbricht.
Jetzt haben wir also ab 1943 auch die Entstehung der italienischen Partisanenbewegung. Und ich dachte, ich frage jetzt einfach mal, was waren denn eigentlich die Partisanen? Weil das ist ja so ein großes Stichwort, Partisani, und man stellt sich halt irgendwie so die Leute mit Gewehr in den Bergen vor, wie sie sich da verstecken und auch von der Bevölkerung unterstützt werden. Genau, aber was war das für eine Art von Organisation oder von was reden wir, wenn wir Partisanen sagen?
Also die Partisanen sind dann kein einheitliches Phänomen oder so. Und es ist auch vielleicht anders als in Jugoslawien oder in Belarus, wo die ja wirklich eine hohe militärische Organisation auch haben. Das ist in Italien nicht. Sondern die italienischen Partisanen entstehen 1943, Absetzung Mussolinis und die neue Regierung unter Marschall Bordoglio, der im Übrigen hauptverantwortlich ist für sozusagen einen genozidalen Krieg, den man in Abessinien geführt hat, die wechselt die Seiten. Die neue Regierung unter Marschall Bordoglio verhandelt einen Separatfrieden mit den Alliierten. Daraufhin tritt sozusagen das Königreich Italien aus der Achse aus und wechselt die Seiten und kämpft im Prinzip auf Seite der Alliierten. Darauf hatte sich die Wehrmacht vorbereitet und kann deswegen sozusagen überall in der italienischen Halbinsel, die noch nicht befreit ist von den Alliierten, eigentlich die militärische Gewalt übernommen. Also Italien wird dann eigentlich von den Deutschen besetzt. Und dann gibt es natürlich überall Soldateneinheiten, die entweder treu zum König stehen wollen, was ja ihr Auftrag eigentlich wäre, aber der König ist eben in Süditalien, jenseits der Demarkationslinie. Oder die halt einfach sagen, naja, für diesen faschistischen Staat, der jetzt am Ende ist, der seinen Führer verloren hat, kämpfen wir nicht weiter, wir wollen jetzt einfach nach Hause. Und das heißt, es gibt eigentlich eine Massendesertation. Man will nicht für den faschistischen Staat kämpfen, man will nicht nach Deutschland als Militärinternierte in die Zwangsarbeit. Italienische Militärinternierte werden sehr, sehr schlecht behandelt, gerade im Vergleich zu anderen sozusagen westeuropäischen Zwangsarbeitenden. Und dann geht man in die Wälder, geht man in die Berge mit dem Ziel nach Hause oder in den italienischen Süden zu kommen, um in die Freiheit zu kommen. Das ist dann das erste Moment. Und gleichzeitig hatten wir schon eine Lage, dass sozusagen zumindest die kommunistische Partei auch sozusagen über die Jahre des Konsenses hinweg ein gewisses Netz an Aktiven gerettet hat. Das sind wenige, die sind auch nicht hegemonial, aber das sind halt Organisationstalente. Kommunistische Bewegungen bringen die Organisationstalente hervor und die nutzen dann sozusagen diese Gelegenheit, um dann jetzt zum bewaffneten Aufstand aufzurufen und ziehen dann sozusagen auch in die Berge und bilden dann sozusagen gemeinsam mit verschiedenen anderen kleineren Parteien, gemeinsam mit diesen Deserteuren eigentlich, die Urmasse, der Urschleim, aus dem sozusagen die italienische Resistenz entsteht.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass dieses informelle Netzwerk der kommunistischen Partei eine wichtige Rolle für die Organisierung der Partisanen gespielt hat. Gleichzeitig waren ja die Kommunisten nicht die einzigen Partisaneneinheiten, sondern es gab ja auch sozialdemokratische, liberale, zum Teil katholische Einheiten. Und es gab ja dann aber einen Zusammenschluss von verschiedenen Partisanengruppen in diesem Komitee der nationalen Befreiung. Vielleicht kannst du anhand von diesem Komitee auch nochmal so die politische Ausrichtung der Partisanenbewegung als solcher kurz zusammenfassen.
Kann man eigentlich nicht, weil, also genau, dieses CLN, Komitee der Liberation Nationale, gründet sich eben in Anlehnung an die französische Resistance. Da gibt es eben auch dieses CLN, in dem sozusagen die verschiedenen antifaschistischen Parteien, die aus der Volksfront übrig geblieben sind, verbünden sich sozusagen unter Leitung von Charles de Gaulle und bilden die Resistance. Und das ist das Vorbild für die italienischen antifaschistischen Parteien. In diesem CLN schließen sich sozusagen zusammen die kommunistische Partei, die voll auf Volksfront ist, die sozialistischen Parteien, die sich in Entstehung befindlichen Christdemokraten, verschiedene nationale, liberale Parteien, vielleicht am wichtigsten sozusagen die Partito d'Azione, also Aktionspartei, was so eine radikaldemokratische, das radikaldemokratische Partei ist. Das gibt es im deutschen Parteiensystem eigentlich nicht. Das ist so, weiß nicht, so sehr linksliberal, sehr, sehr linksliberal. Eigentlich eher so eine Art freiheitlicher, gemäßigter Sozialismus. Ja, die vertreten das. Und das ist sozusagen die Zusammensetzung in diesem CLN. Dieses CLN tritt dann irgendwann auch in die Badoglio-Regierung ein, hat aber sozusagen nicht wirklich einen Zugriff auf das, was in den Bergen und in den Wäldern passiert. Sondern die sitzen halt im Süditalien, die überlegen sich immer wieder Strategien, die verhandeln mit den Alliierten, aber denen gelingt es eigentlich nie wirklich, eine Kontrolle über die Bewegungen in den Bergen zu bekommen. Einfach weil auch die meisten Parteien, mit Ausnahme der Kommunisten, eigentlich überhaupt nicht diesen Massenanhang unter den Kämpfen in der Resistenz haben. In der Resistenz gibt es eigentlich sozusagen drei Gruppierungen, die sozusagen politisch wichtig sind. Das ist zum einen die kommunistischen Partisanen, die Garibaldi-Brigaden, die machen ungefähr 50% aller Kämpfenden aus. Dann gibt es eben diese Partei, Partito d'Azione, die gründen Verbände, die heißen Justitia Libertà, also Gerechtigkeit und Freiheit, oder Recht und Freiheit. Und dann die sogenannten Autonomesi, also Autonome, was sympathisch klingt, aber gar nicht so sympathisch ist, weil das sind oft eigentlich sozusagen Verbände, die von Offizieren der königlichen italienischen Armee geführt werden, die eben nicht rechtzeitig in den Süden geschafft haben und eigentlich königstreue sind, aber sozusagen sagen, wir sind Soldaten, wir sind keine Politiker, sondern wir kämpfen unabhängig von politischen Parteien. Das sind im Prinzip die drei großen Strömungen innerhalb der Kämpfenden, aber auch dort sollte man das sozusagen nicht zu scharf sehen, weil also das rekrutiert sich. Also es kämpfen auch ganz viele Kommunisten in irgendwelchen liberalen Formationen, wenn das halt sozusagen in der Gemeinde so ist, dass die halt da sozusagen das Kommando haben. Und ganz viele Leute gehen halt zu den Partisanen, weil sie halt nicht eingezogen werden wollen oder weil sie halt eben nicht Zwangsarbeiter in Deutschland werden wollen, sondern halt irgendwie in der Nähe ihrer Familie bleiben wollen. Und die gehen halt dahin zu der Formation, die halt gerade am schlagkräftigsten ist, aber die lesen nicht davor irgendwie, weiß nicht, Benedetto Croce und Gramsci und entscheiden sich dann, die Garibaldi-Brigaden sind mein Place to be.
Jetzt hattest du ja am Anfang auch erwähnt, dass ab 1943 oder dass sozusagen diesem Aufkommen der Partisanenbewegung voraus so ein bisschen auch eine Streikbewegung halt irgendwie geht. Und ich fände es interessant, da sich nochmal die Beziehung anzugucken, also zu fragen, inwiefern gehen Klassenkämpfe und Partisanenbewegungen miteinander einher. Und ich finde, das ist aus mehreren Gründen eine interessante Frage. Zum einen irgendwie, weil es ja um diese zivile Verankerung natürlich auch geht. Also die Partisanenbewegung als militärische Organisation wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft quasi. Und auf der anderen Seite ist das ja aber so ein bisschen so die Gretchenfrage des Antifaschismus, nämlich inwiefern bedeutet dieses politisch übergreifende sich zusammenschließen gegen den Faschismus, dass man den Antagonismus aufgibt. Und da ist jetzt sozusagen diese, genau, die Frage der Klassenkämpfe doch interessant.
Ist sozusagen auch nicht eindeutig zu beantworten. Die eine Seite ist die, dass die Partisanen oder sozusagen das CLN entsprechend einer Volksfrontstrategie agiert. Das heißt, dort sind alle antifaschistischen Parteien zusammengefasst. Auch die Kommunisten unterstützen das. Palmiro Togliatti tritt aktiv oder sorgt dafür, dass das CLN, also Palmiro Togliatti ist der Führer der kommunistischen Partei, der sorgt dafür, dass sozusagen in die Badoglio-Regierung eingetreten wird. Dann ist es auch so, dass eben diese Partisanenverbände selber durchaus nicht komplett durch, das sind keine Kaderorganisationen oder so, sondern das ist eine sehr, sehr amorphe Gruppe. Und auch in den freien oder in den Partisanen, sogenannten Partisanenrepubliken, also insbesondere im Sommer 1944 gelingt es in einigen Gebieten, dort tatsächlich sozusagen faschistische Milizen und Wehrmachtseinheiten, SS-Einheiten zurückzudrängen und dort sozusagen freie Gemeinwesen zu organisieren. Das ist so in Emilia-Romagna, in der Toskana zum Teil auch sozusagen in den nördlichen Alpentälern, also im Norden des Piemonts. Dort gibt es auch keine Angriffe auf die Eigentumsordnung, sondern die neuen Ordnungen, die dort etabliert werden, sind bürgerliche, republikanische Ordnungen ohne sozusagen große Klassenumverteilung. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass, das hattest du ja schon gerade gemeint, Johanna, der italienische Faschismus noch mal stärker eigentlich einen Klassencharakter hat als der deutsche. Also die faschistischen Milizen agieren oft wirklich als sozusagen eine Hausmacht der Grundeigentümer des Kapitals vor Ort. Gegen die Arbeiterbewegung, den faschistischen Organisationen gelingt es viel schlechter als den deutschen Nationalsozialismus wirklich in der organisierten Arbeiterbewegung Fuß zu fassen. Und auch sozusagen nach 1943 führen viele Partisanen diesen Kampf als einen Klassenkrieg, und zwar als einen Klassenkrieg sozusagen gegen die Grundeigentümer, die den Faschismus vor Ort ermöglicht haben, als einen Klassenkrieg auch gegen die ökonomischen Verhältnisse, die den Faschismus an die Macht gebracht haben. Und in diesem Kontext stehen, glaube ich, auch, das sind diese Fabrikaufstände, die es vor allem jetzt in den Städten gibt. Partisanen bewegen sich naturgemäß viel in den Bergen, und während es in den Städten eben auch Fabrikaufstände gibt, also da gibt es Angriffe auf die bürgerliche Eigentumsordnung. Und es gibt eigentlich beides immer.
Ich denke, ihr merkt, dass so ein Gespräch über Arditi del Popolo und die Partisanenbewegung eigentlich nur so ein bisschen ermöglicht, quasi das Thema anzustechen und vielleicht ja auch das Interesse zu wecken, sich damit auseinanderzusetzen. Für mich wären viele Fragen noch zu besprechen. Also, was ist das Verhältnis der Partisanen zu den Alliierten? Wie haben die Partisanen auf die Deportation der italienischen Juden reagiert? Wie war das Geschlechterverhältnis innerhalb der Partisanenbewegung? Ich denke, das könnten Anregungen für die Diskussion sein. Ich würde aber euch gern, bevor ich zum Publikum und den Fragen, die da offen sind, öffne, mit euch zusammen vielleicht noch zu versuchen, in dieser Skizzenartigkeit, die uns jetzt aufgezwungen ist, einen Blick in die Nachkriegszeit zu werfen. Und ich finde, das ist auch aus mehreren Gründen interessant, weil, das hattest du, Valentin, ja auch schon angedeutet, die Partisanenbewegung war nach 1945 und in der Nachkriegsordnung dann Teil eines nationalen Mythos. Und vielleicht hat diese Mythologisierung auch dazu beigetragen, Widersprüche der italienischen Geschichte zu unter, ein bisschen vielleicht auch unter den Tisch zu kehren, obwohl wir sozusagen im Vergleich Deutschland, Italien irgendwie ja immer darauf beharren müssen zu sagen, da gab es eine Selbstbefreiung oder da gab es diese starke Bewegung, die es bei uns in der Form nicht gegeben hat. Dann die Arditi del Popolo, die aber nicht in diesen Mythos mit eingegangen sind und vielleicht auch irgendwie ja erst jetzt wieder auch so richtig erst wiederentdeckt werden. Und ja, ich würde euch gerne nach eurer Perspektive fragen, vielleicht auch zuerst nochmal Johanna, genau, woran liegt es, dass die Arditi del Popolo so lange so unbekannt geblieben sind und ja nicht so richtig eine lautstarke Erinnerung gefunden haben?
Ja, ich glaube, das liegt genau daran. Also das hängt, würde ich vermuten, ganz eng zusammen, diese ungesehenen Seiten der Resistenza oder so, die werden eben augenfällig, wenn man die Arditi del Popolo anschaut. Die Arditi del Popolo sind, glaube ich, in vielerlei Hinsicht so ein Wunderpunkt, so ein kommunistischer Historiker. Übrigens hat sie genannt als große verpasste Chance des militanten Antifaschismus vor dem Marsch auf Rom. Also man kann sich ja fragen, was wäre passiert, wenn die unterstützt worden wären Und wenn sie erfolgreicher geworden wären, wenn sie sich ausgeweitet hätten, da kann ich vielleicht bei Interesse näher drauf eingehen. Es gibt eben diese spektakulären Erfolge. Die haben die Stadt Parma militärisch verteidigt, also mit Unterstützung der Bevölkerung ganzer Stadtteile. Ja. Was wäre gewesen, wenn die richtig von allen unterstützt worden wären? Wäre dann Mussolini vielleicht nicht an die Macht gekommen? Was hätte das vielleicht für Auswirkungen auch auf Deutschland gehabt? Wer weiß. Also das könnte so ein Wunderpunkt sein, zu sagen, ja, was wurde da tatsächlich verpasst? Können wir so stolz sein auf unsere Resistenza-Erfolge? Und aber das Spannende an den Arditi und eben, glaube ich, ein Grund für das fürs Vergessen finde ich tatsächlich eben, dass sie dieses Moment der Klassenauseinandersetzung noch sehr stark drin hatten und dass sie halt daran erinnern, dass der Antifaschismus ganz wesentlich auch einen Bürgerkriegscharakter hatte. Und genau das geht eben in der offiziellen Erinnerung an die Resistenza, glaube ich, ganz stark verloren. Da versammeln sich alle unter der Trikolore und sind glücklich und zufrieden. Wenn man da mit einzelnen Partisanen spricht, das kannst du aber wahrscheinlich besser darstellen, kommt da bei manchen auch eine ganz schöne Enttäuschung zutage, was dann nach 45 passiert ist oder ab 45. Und die Arditi del Popolo, da spielen eben die Deutschen keine Rolle. Die zeigen, das war eine Auseinandersetzung unter ItalienerInnen, eine Sache, wo es eben um Klassenkämpfe auch ging und zeigen damit halt auch die italienische starke Mitschuld. Es geht nicht um einen Sieg in einem Krieg zwischen Staaten, sondern in einem Bürgerkrieg. Und das ist, glaube ich, unbequem. Und natürlich, es gibt halt auch nicht die linke Erzählung, damit schließe ich jetzt, weil es eben auch diese innerlinken Spaltungen gab. Es passt eben auch nicht in eine kommunistische, in eine sozialistische Erzählung. Und damit ist es wirklich sehr minoritär. Also viele in Italien kennen die Arditi del Popolo auch nicht.
Genau. Also ich glaube, dieses Narrativ der nationalen Selbstbefreiung ist ungeheuer nützlich. Warum ist es nützlich? Also Italien hat sich nicht selbst befreit. Die italienischen Partisanen waren zwar in Westeuropa die schlagkräftigsten. Es gibt diese Partisanenrepubliken, die wirklich entstehen. Und für die Deutschen sind die stellenweise schon tatsächlich auch ein militärisches Problem, was man auch daran sieht, dass der Partisanenkrieg ja eskaliert, also mit Massakern, mit tausenden Toten, auch völlig unbeteiligten Toten, kommt aber überhaupt nicht in seiner militärischen Bedeutung an Jugoslawien heran oder an das, was sozusagen in Belarus oder im heutigen Belarus passiert. Ist aber insofern nützlich, weil sozusagen es eigentlich keinen geopolitischen Spielraum sozusagen für eine Revolution gab, 1945, weil in Jalta hatte Stalin mit den Alliierten vereinbart, Italien wird Teil des Westens. Das heißt, es konnte von Moskau aus keine Revolution geben. Das heißt, die Kommunisten mussten irgendwie ihre eigenen Leuten erklären, dieser Staat, der jetzt entsteht, das ist ihr Staat. Und gleichzeitig aber hat man es sozusagen auch benötigt, eine Erklärung zu finden, eine Legitimation herzustellen, wie sozusagen dieses Zusammenwirken dieser, der sozusagen die ganze Nachkriegszeit bestimmt. Also einerseits das sind die Christdemokraten als ein starker politischer Faktor, auf der anderen Seite die Kommunisten und dazwischen die Sozialisten, die immer so ein bisschen hin und her schwanken und ein paar Kleinstparteien. Also sind diese beiden Pole halt irgendwie in ein Staatsgebilde zusammenzufügen und daraus eine funktionierende Demokratie zu entwickeln. Und dazu hat man sozusagen auch diese Erklärung, wir haben uns aus einem Bündnis der verschiedenen demokratischen, antifaschistischen Parteien heraus selber befreit, dabei hat man das gebraucht. Dass es nicht trägt, das stimmt natürlich. Und das sieht man dann sozusagen daran, dass eben die Waffen nicht alle abgegeben werden bei den Alliierten, sondern dann in den 60er Jahren in Hand der Roten Brigaden eben wieder auftauchen, häufig auch.
Ihr hörtet hier ein Gespräch mit Johanna Wintermantel und Mario Cravallo über die Geschichte der Arditi del Popolo und der Resistenza in Italien. Dieses Gespräch fand statt auf der diesjährigen Ausgabe des Kantine-Festivals in Chemnitz, das Ende Juli stattgefunden hat. Auch Moritz Pitscheider, der in dieser Sendung in einem kurzen Auszug zu hören war, hat auf der Kantine Arditi einen Vortrag gehalten. Weitere Informationen über das Kantine-Festival und in Kürze auch zahlreiche Mitschnitte von Vorträgen und Gesprächen findet ihr unter kantine-festival.org. Auf wutpilger.org findet ihr außerdem Literaturhinweise zum Thema sowie diese und andere Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Lukas.